NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Verena Gontsch. Gekränkt sein, ein Gefühl, das früher eher in den privaten Raum passte, wird von Sozialwissenschaftlern immer mehr als Symptom unserer Zeit gesehen. Immer mehr Menschen haben offenbar auch das Gefühl, von der Politik betrogen zu werden. Einer der Forscher, der das untersucht hat, ist Oliver Nachtwey. Er ist Autor der Bücher Gekränkte Freiheit und Abstiegsgesellschaft und seit 2017 Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Oliver Nachtwey, gekränkt sein scheint ja sowas wie eine neue Volkskrankheit zu sein. Wie kommt es dazu?
Kränkung gab es ja schon immer. Kränkung ist ja erstmal etwas, was man sehr persönlich nimmt und was einem schwerfällt zu verzeihen, darin ja auch eine gewisse Herabsetzung drin ist. Und was wir beobachten, sind soziale Kränkungen. Politische Handlungen, politische Debatten, die ja außerhalb des Individuums eigentlich stehen, die man dann aber sehr, sehr persönlich nimmt. Seien es Debatten ums Essen, um das Gendern, um den Klimawandel, all diese sozialen Phänomene nehmen Menschen deutlich persönlicher als in den vergangenen Jahren.
Nehmen wir mal das Beispiel Gendern. Warum stört mich das so, wenn manche Leute das Innen hinten mitsprechen oder das Gender-Sternchen draufschreiben? Warum kann ich mich darüber so wahnsinnig echauffieren?
Ich glaube, eine Dimension ist, dass es auch mittlerweile zum guten Ton gehört, sich darüber zu echauffieren. Keine Karnevalsrede, keine politische Rede in Bayern, wo nicht über das Gendern gesprochen wird. Aber es gibt natürlich auch tiefere und auch nochmal ernsthaftere Gründe. Nämlich das Gendern zeigt ja einen sozialen Wandel an. Dass viele Menschen sich wünschen, dass man anders spricht, um auch andere soziale Verhältnisse anzuerkennen. Um dort auch mehr Gerechtigkeit drin zu haben. Aber es gibt natürlich auch eine andere Dimension davon. Nämlich einige Leute, die das vertreten, praktizieren das in einer gewissen rügenden Art und Weise. Dass man Menschen sehr stark daran erinnert, dass sie nicht oder falsch gegendert haben. Und dadurch hat sich so etwas etabliert, dass man beim Gendern, beim Genderstern schon direkt daran erinnert wird, dass da eine neue Machtkonstellation, eine neue Gesellschaftskonstellation drin abgebildet werden wird. Etwas Vergangenes durch etwas Neues ersetzt wird. Einem etwas von außen, und hier kommt die Kränkung wieder, individuell anerzogen und aufgedrückt werden soll. Und das treibt viele Menschen um. Man darf aber nicht vergessen, man hat auch in den 60er Jahren noch ganz anders gesprochen. Und da war es auch ein FDP-Minister, der dann das Fräulein abgeschafft hat, was man heute auch nicht mehr im normalen Sprachgebrauch hat.
Das ist dann so wie mit dem Veggie-Day, ne? Da haben sich ja auch viele aufgeregt, weil sie nicht wollten, dass in den Kantinen einfach ein-, zweimal die Woche vegetarisch angeboten wird. Ist ja an sich nichts Schlimmes, aber wenn ich natürlich das Gefühl habe, mir wird vorgeschrieben, vegetarisch zu essen, dann kommt wahrscheinlich dieser Impuls.
Ja, also es gibt wirklich dieses Element, das ist dann so etwas paternalistisch, dann werden Menschen zu ihrem Glück gezwungen und da ich aus dem Ruhrgebiet komme, habe ich auch eine gewisse Beziehung zu Currywurst. Aber ja, es ist eine neue Empfindsamkeit da und diese Empfindsamkeit ist jetzt eher bei den konservativen Gruppierungen, dass man Angst vor einer Bevormundung hat und auch sehr, sehr viele Bevormundungen sieht, gleichzeitig aber auch in sein Auto steigt und sich anschnallt, sich aber auch anschnallen muss, weil es sonst ziemlich nervig piept.
Jetzt haben Sie während der Corona-Zeit die sogenannten Querdenker untersucht, also Menschen, die sich gegen den Staat und den Entscheidungen der damaligen Zeit gestellt haben. Was sind das für Menschen, die dann auch besonders gekränkt sind oder das besonders zurückweisen, was der Staat ihnen vorschreibt?
Es sind interessanterweise nicht die gleichen Menschen, die sich jetzt stärker beim Veggie-Day oder beim Gendern gekränkt fühlen, sondern es sind viel, viel häufiger hochindividualistische, zuweilen aus dem Alternativmilieu stammende Menschen, die sehr stark auf Autonomie, Selbstbestimmung, Souveränität, ein Erlebnishandeln, kulturellen Genuss ausgerichtet sind. Im Grunde Individuum, wie sich die moderne Gesellschaft sich wünscht, sie sind konsumorientiert, sie wollen ihr Leben leben. und halten wenig von staatlichem Zwang. Allerdings sind diese Menschen dann auch sehr stark eben gekränkt gewesen, weil ihnen, wenn man so möchte, etwas fehlte oder weil sich bei ihnen etwas verändert hat. Ich selbst komme ja aus dem katholischen Milieu und ich sag mal, im Katholizismus oder im konservativen Katholizismus hat man auch häufig gesagt, naja, das ist jetzt diese staatliche Ansage und da hält man sich auch dran. Und bei diesen modernen Alternativen, die wir beobachtet haben, das sind erstmal Menschen, die diesen Autoritätsbotschaften erstmal nicht so direkt folgen, die gleichzeitig aber auch, und das scheint mir ein generelles Moment zu sein, sich keiner sozialen Gruppe mehr allzu stark zugehörig fühlen, sei es die Arbeiterschaft, der Kirche oder einer anderen Gruppe, sondern sie sind eben sie und sie sind Individuen. Und gleichzeitig sind sie Individuen, die eine starke Staatsskepsis haben. Und da hat ihnen dann eben die Schließung zum Beispiel der Fitnesscenter, die Schließung der Kulturinstitutionen sehr viel auch ganz real genommen und sie persönlich eingeschränkt. Und für sie war es dann aber schwierig zu sehen in diesem Moment, das hat etwas auch damit zu tun, um die gesamte Gesellschaft zumindest in einen Modus zu bringen, dass die Krankenhäuser nicht überfüllt sind und dass man zumindest die Auswirkungen der Pandemie ein wenig in den Griff bekommt.
Sie beschreiben ja in Ihrem Buch Gekränkter Freiheit auch, wie sich eigentlich der Anspruch des Individuums in unserer Gesellschaft auch verändert hat, nicht? Also wenn wir jetzt mal, was weiß ich, 70er, 80er Jahre nehmen, da war es ja das Ziel, einen gewissen Wohlstand zu erreichen, vielleicht ein kleines Haus zu bauen, die Kinder abzusichern, schön in Urlaub zu fahren. Und dann ist irgendwann noch ein anderer Anspruch dazugekommen, sich immer wieder zu verändern, ein Individuum zu sein, die Work-Life-Balance zu schaffen. Und diese beiden Werte, die scheinen ja so ein bisschen zu konkurrieren oder in den Menschen mittlerweile in unterschiedlicher Ausprägung miteinander zu kämpfen.
Ja, tatsächlich. Wenn man jetzt die 50er und 60er Jahre sich anschaut, da haben wir es viel stärker mit einem relativ konformistischen Angestellten-Subjekt zu tun. Das heißt, viele der Kinder aus der ehemaligen Arbeiterinnenschaft konnten dann eine bessere Bildung erfahren, teilweise haben sie studiert. Die Industrie hat sich auch gewandelt, es sind nicht mehr so viele Menschen in die Kohlebergwerke runtergefahren oder haben am Fließband gearbeitet, sondern waren eben Angestellte, hatten einen weißen Kragen, eine andere Tätigkeit. Aber in den 50er und 60er Jahren gab es etwas Besonderes. Dieser soziale Aufstieg, der war sehr stark auf die Ähnlichkeit ausgerichtet. Man wollte gerne wie die anderen in den Urlaub fahren, wie die anderen einen VW Golf oder noch früher einen VW Käfer haben. Wenn es möglich war, sich ein Haus bauen und einige, denen es dann besonders gut ging, die haben sich dann auch in ihre Häuser einen Partykeller eingebaut. Und ich kannte das aus dem Ruhrgebiet noch sehr gut in meiner Kindheit, bei den Freunden meiner Eltern, diese Partykeller, die sahen nicht nur alle sehr, sehr ähnlich aus, die rochen auch sehr ähnlich. Natürlich auch wegen Zigaretten und Alkohol. Aber das war immer darauf ausgerichtet, eigentlich wie die anderen zu sein. Und in den 70er und 80er Jahren hat es sich dahingegen verändert, auch als Folge der anti-autoritären Revolte der 68er, dass man eben nicht mehr ähnlich sein wollte, ähnlich aufsteigen wollte, sondern man wollte anders sein. Man wollte individualisiert sein. Es gibt ja noch dieses wunderbare Lied von Tonsteine Scherben. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Das Leben ist süß, süß wie Maschinenöl. Also es war die Abkehr von dieser Industriegesellschaft und die Hinwendung zu einer autonomen, selbstbestimmten Gesellschaft, einer Gesellschaft, wo man ganz individuell, authentisch, wie immer man das auch ausgelegt hat, sein konnte. Und dieses authentisch sein, diese Differenz sein, das ist schon eine ganz andere Lebensform, als zu versuchen, ähnlich zu sein. Und deshalb waren es auch gerade die Bereiche, zumindest konnten wir das beobachten, die aus den sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre gewisse Ausflüsse hatten. Wir hatten viele Menschen, die vorher in der Friedensbewegung oder in der Ökologiebewegung aktiv waren und die dieses Lebensgefühl der 70er Jahre noch in dieser Form ein wenig mitgenommen haben. Und für die waren eben diese staatlichen Zwangsmaßnahmen besonders drastisch. Vielleicht auch, weil sie in ihrer politischen Vergangenheit auch immer eine spezifische Form der Staatskritik artikuliert haben.
Aber das heißt ja, dieses Anderssein ist sozusagen auch ein Anspruch, der sich entwickelt hat, nicht? Also ich muss immer anders sein, ich muss sehr individuell sein und der Staat muss mir das auch erlauben. Ist das ein deutsches Phänomen oder gibt es das in anderen Gesellschaften auch?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich ein Phänomen des Westens mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Man hat jetzt in den südeuropäischen Ländern gesehen, Italien und Spanien, da gab es auch Protestbewegungen gegen die Pandemie-Maßnahmen, aber nochmal ganz anders und nicht mit diesem Freiheitsimpetus. Und die südeuropäischen Länder sind noch viel familiärer. Auch die jungen Leute leben häufig noch mit ihren Eltern und den Großeltern zusammen. Und da hat sich auch zu einem gewissen Zeitpunkt noch ein ganz anderes Bewusstsein von Gefährdung herausgebildet. Und man weiß zum Beispiel, dass in Deutschland mittlerweile die Anzahl der Personen, die in einem Personenhaushalt wohnen, jedes Jahr ein neues Rekordniveau erreicht. Und da ist man tatsächlich den USA gar nicht so unähnlich. Also diese Werte von Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, das sind die modernen Werte. Und diese sind eben nicht nur etwas, an denen man selbst arbeitet, sondern die man auch von der Gesellschaft erwartet, dass sie ihnen zur Verfügung gestellt werden, dass sie sie permanent realisieren können. Und wir nennen das Abhängigkeitsvergessenheit, dass die nur noch wenig mit ihrem Klassenhintergrund der Vergangenheit zu tun haben, dass sie selbst gar nicht mehr realisieren, wie stark sie nicht nur von ihrer sozialen Herkunft, sondern auch von ihrer sozialen Umwelt, dem Bildungssystem, dem Verkehrswesen, aber auch vor allen Dingen dem Gesundheitswesen abhängig sind. Und diese Form von dem Anspruch auf Selbstverwirklichung, einer im Grunde Hyperindividualisierung, geht sehr oft zusammen mit dieser Abhängigkeitsvergessenheit.
Das heißt aber auch, dass ich praktisch keine Solidarität mehr mit den anderen empfinde, in dem Sinne von, ich reiß mich jetzt zusammen, weil es ist für die anderen eben auch besser, nicht? Und dieses Gekränktsein kommt ja dann offenbar dadurch zustande, dass ich mich nicht so austoben kann, wie ich das gerne möchte.
Genau, also das Gekränktsein hat was damit zu tun, dass man sich nicht mehr als Gesellschaftsmitglied betrachtet, das in der Gesellschaft vor allen Dingen vermittelt über Gruppen, sei es die Klassenzugehörigkeit oder wo ich herkomme, das katholische Milieu, das protestantische Milieu, das Kleinbürgertum, der Mittelstand sich bezieht, sondern sich wirklich sehr stark als Individuum betrachtet. Und da kommt die Kränkung her, weil man sich eben, wie Sie es gesagt haben, nicht wirklich austoben kann. Es ist nicht so, dass die Menschen, die wir befragt haben, an sich unsolidarisch sind. Also sie sind zum Beispiel, wenn es um die Frage der Migration geht, häufig offener als der Rest der Bevölkerung. Sie sind empathischer gegenüber den Bedürfnissen von Kindern. Sie haben generell relativ häufig so etwas wie kosmopolitische Werte. Und sie sind auch ein wenig sozial eingestellt. Was aber ihnen häufig fehlt, ist zu reflektieren, und das meinen wir mit Abhängigkeitsvergessenheit, was ihre eigenen Handlungen für die anderen bedeuten. Also man kann Empathie für andere haben, aber gleichzeitig, das ist das vielleicht etwas schwierig zu fassende, dann ignorieren, dass man selbst auch eine Gefährdung durch seine eigenen Handlungen sein kann. Ein Beispiel, in sehr vielen Interviews, die wir geführt haben, haben die Menschen gesagt, ja, mir wird der Virus schon nichts anhaben können, ich ernähre mich gesund, ich mache Yoga, ich habe ein gutes Immunsystem. Gleichzeitig haben sie aber in ihrer massiven Kritik an den Maßnahmen und dass man sich nicht mehr frei bewegen kann, immer ignoriert, dass der Virus ja nicht nur etwas medizinisch oder etwas biologisches ist, sondern vor allen Dingen ja auch etwas Soziales. Er wird mittels Interaktionen über menschliche Nähe übertragen und dass sie dadurch dann selbst, wenn sie selbst nicht gefährdet sind, andere gefährden können, weil sie zur weiteren Verbreitung des Virus mit beitragen. Also es ist eine höchst ambivalente Sache, weil diese Menschen durchaus auch einen Blick hatten, dass zum Beispiel die Alten in den Seniorenheimen natürlich dann sehr, sehr einsam waren. Und sie haben auch vielleicht häufig ihre eigene Einsamkeit darin gespürt und hatten einen Wunsch nach Gemeinschaft. Das war auch etwas, was wir sehr häufig angetroffen haben. Hochindividualisierte Menschen, die sich aber gerade in ihrer Kränkung durch den Staat nach einer neuen Gemeinschaft gesucht haben, nach einer Gemeinschaft der Gekränkten, die von dem Staat missbraucht, verstoßen wurde.
Ist das auch, kommen wir jetzt mal von diesen sogenannten Querdenkern weg, ist das auch das Gefühl, was viele, zum Beispiel Steffen Mau, der Soziologe, in Ostdeutschland ausmachen? Ist das auch das Gekränktsein, ich kann mich nicht verwirklichen? Oder ist es nicht auch das Motiv, dass man sagt, ich bin nicht so weit in meinem Leben gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich habe eine gebrochene Biografie, der Staat hat mir das nicht ermöglicht. Also da kommt ja nochmal ein anderes Motiv dazu.
Da würde ich unsere These und Ergebnisse nur sehr eingeschränkt hinführen können. In einer weiteren Untersuchung, die jetzt Ende des Jahres veröffentlicht wird, können wir auch zeigen, dass in Ostdeutschland die Grundmotive dann doch deutlich fremdenfeindlicher waren in der Beteiligung an den Protesten, als es zum Beispiel in Süddeutschland war. Was wir als gekränkte Freiheit betrachtet haben und in unserer Untersuchung, das haben wir sehr stark vor allen Dingen in Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg gesehen. Und gerade in den Regionen, wo, in Bayern heißt es ja immer Laptop und Lederhose, gleichzeitig eine sehr starke, moderne Industrie, eine Durchrationalisierung des Lebens vorhanden ist, aber sich auch gegen diese Durchrationalisierung eine gewisse Opposition in Form von Spiritualismus, Yoga, Esoterik immer gut erhalten kann. Das haben wir sehr stark gesehen. Wir konnten schon von Anfang an sehen, in Ostdeutschland ist das anders. Während in Süddeutschland sehr viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, vorher Anhänger der Grünen waren und dann Anhänger von der Partei Die Basis oder der AfD wurden, konnten wir sehen, dass in Ostdeutschland sehr viele der Teilnehmerinnen, mit denen wir gesprochen haben, schon vorher auch Anhänger der AfD waren. Und jetzt zum Aspekt Ostdeutschland. Ich glaube, dass wir in Ostdeutschland es nicht nur mit diesen Aspirationen auf Selbstverwirklichung und Autonomie zu tun haben, sondern mit mehrfach gebrochenen Biografien. Wenn Sie sich das anschauen, dass in den Familiengeschichten in Ostdeutschland sehr stark eingelassen sind, dass Menschen nicht nur 89 selbst einen Bruch erfahren haben, sondern auch danach häufig Brüche erfahren mussten. Sie haben häufig dann nicht nur nach dem politischen Umbruch auch ihre Jobs verloren, weil die treue Hand die Unternehmen verkauft hat. Man hat selbst keine guten neuen Jobs bekommen. Bis heute sind, glaube ich, alle Universitäten in Ostdeutschland von Westdeutschen werden die präsidiert. Das heißt, es gab auch viel schlechtere Aufstiegschancen, viel schlechtere Perspektiven überhaupt auf ein gutes Leben in Ostdeutschland. Und diese Brüche in der eigenen Biografie sind dort viel häufiger und systematischer. Und das, wenn wir es wieder zurückspiegeln auf Westdeutschland, was wir gesehen haben, die Menschen, die wirklich die stärksten Anhänger der Querdenkerbewegung waren, die stärksten Formen von Verschwörungsspiritualität hatten, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben, aber auch gleichzeitig sehr spirituell ausgeprägt waren. Das waren Menschen, die häufig auch einen Bruch in der eigenen Biografie hatten, die einen Burnout hatten, den Bezug zu ihren Kindern verloren hatten, einen abrupten Todesfall. Und das würde ich sagen, das macht den Unterschied aus. In Ostdeutschland haben wir einfach strukturell mehr Brüche in den Biografien und deshalb auch eine höhere Anfälligkeit für Groll, Wut, Ressentiment und Aggression.
Sie hören NDR Kultur, das Gespräch heute mit dem Soziologen Oliver Nachtwey. Oliver Nachtwey, das bedeutet aber auch, das ist ja eigentlich etwas sehr Menschliches, nicht? Ich mache Erfahrungen, die ich vielleicht schwer bewältigen kann und suche einen Sündenbock. Das ist in diesem Fall jetzt der Staat. Wie kann Politik denn solche Menschen wieder ansprechen, wieder einfangen? Ist das überhaupt möglich? Man kann ja nicht sagen, okay, dann geben wir dir und euch all die Freiheiten, die ihr haben wollt. Die Zeit jetzt zeigt ja, es geht ja mehr um weniger als mehr und mehr um Infrastruktur als um noch mehr persönliche Freiheit.
Also ich glaube, das Problem wird sogar eher noch zunehmen. Ich denke, das Thema Migration wird nicht so schnell verschwinden. Aber auch durch den Klimawandel wird es in den nächsten 20 Jahren immer weitere und verschiedene Formen von staatlichen Eingriffen in das Leben geben. Wie weit kann man Auto fahren, fliegen? Womit kann man Mobilität haben? Wann ist Strom beziehbar, wann nicht? Also das sind alles Fragen, die kommen werden, egal für welche Regierung werden sie auf der Tagesordnung stehen.
Wie viel Wasser darf ich nutzen im Sommer? Genau. Ne? Ja. Darf ich meinen Swimmingpool noch füllen?
Ja, Aber habe ich einen ganz kleinen Rasen, hart erarbeitet, darf ich den dann wässern? Das sind dann alles Fragen, die sind enorm politisch. Also ein Beispiel, was recht mal in den Technologien jetzt schon drinsteckt, ist, dass man über bestimmte Gadgets dann den Wasserverbrauch steuert. Man kann dann nicht mehr seine Waschmaschine nachts anmachen oder abends, wenn man gerne möchte, sondern dann nur waschen, wenn genug Strom da ist. Hört sich trivial an, ist aber auch ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit. Mit anderen Worten, das wird alles noch mehr werden und gleichzeitig ist unsere Gesellschaft aber sehr stark auf Selbstverwirklichung ausgerichtet und da drohen viele Konflikte. Was kann die Politik machen? Also ich glaube, erstmal kann die Politik sich noch einmal überlegen, was fehlt denn? Ich sehe zum Beispiel in den Gewerkschaften, den Vereinen, den Parteien, das waren ja auch immer Orte, da wurde ja nicht immer nur über Politik gesprochen, sondern da wurde auf den Festen, wurde auch immer vergemeinschaftet. Genauso die Kirchen. Die Kirchen sind heute leer und die Kirchen hat man ja immer nur wahrgenommen, nicht nur als Organisationen, die selbst ihren eigenen Laden ethisch nicht besonders gut halten können, aber der Kirchgang, die Buße, gemeinsame Liturgie, das Ritual sind ja auch immer Formen der Leidensverarbeitung. Deshalb sind die Kirchen groß geworden, weil es sehr viele menschliche Leiden gibt. Armut, Verlust von Freunden, unglücklich sein. Und die Kirche war und die Religion historisch immer ein Ort, um das zu verarbeiten. Aber das ist weg und sehr viele Menschen müssen jetzt ihre Leiden oder können ihre Leiden nicht mehr kollektiv verarbeiten. Man hat in den Arbeitermilieus dann auch mal sehr gut über den Chef, das System oder den Kapitalismus schimpfen können. Man kann es nicht mehr kollektiv verarbeiten, sondern man muss es mit sich allein ausmachen. Und man kann es nicht mehr auf andere schieben, obwohl vieles jetzt auf die Migranten schieben, sondern das Leiden, die Einsamkeit, die Nichtkarriere, daran ist man selber schuld. Und das erzeugt in dem Individuum viel Scham, aber vor allen Dingen auch Wut und Groll und Ressentiment. Und unsere Gesellschaft ist durch diese Hyperindividualisierung sehr stark darauf ausgerichtet, eben negative Gefühle zu erzeugen. Und die Politik aber könnte zumindest berücksichtigen, was haben wir verloren und wie kann man zumindest die Leiden, die immer wieder in einer Gesellschaft auftauchen und der modernen genauso wie in früheren, wie kann man sie auch gemeinschaftlich verarbeiten? Das andere ist, dass aber viele Menschen den Eindruck haben, die Gesellschaft sieht mich nicht mehr. Also mein Plädoyer wäre tatsächlich gerade auf dem Land zu ermöglichen, dass man A, eine Infrastruktur hat, Bäcker, Kneipen, Apotheken, aber auch funktionierende Gemeindehäuser, funktionierende Sportstätten, Zugang zu Schwimmbädern, also überall Orte, wo man einen sozialen und demokratischen Austausch haben kann, auch wenn es überall Unterschiede und Konflikte gibt.
Jetzt würde man ja sagen, das, was Sie beschrieben haben, diese zunehmende Individualisierung, ist ja auch entstanden auf einem relativ satten Plateau von Wohlstand, zumindest in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt kommen noch mehr Probleme auf uns zu. Gibt es irgendwann sowas wie in der Klimapolitik so einen Kipppunkt, wo wir alle merken, ach du Jemini, ich muss jetzt wirklich mal meine Interessen hinten anstellen und mich zusammenreißen und wir krempeln die Ärmel hoch und tun uns zusammen und bearbeiten mal diese Konflikte, die da kommen?
Ja, im Moment sehen wir eher den anderen Kipppunkt, dass sehr viele Menschen für sich persönlich schlussfolgern, dass sie sagen, der Staat, die Gesellschaft findet keine Lösungen dafür und sie finden auch keine Lösung dafür, dass ich wenigstens mal einen kleinen Urlaub im Ausland machen kann. Was sind denn die Alternativen? Ich muss schon mal so viel arbeiten, ich brauche die Arbeiten, aber ich habe auch ein bisschen Lust auf den Hedonismus. Dass dann viele Leute sagen, ja, dann versuche ich einfach jetzt das mitzunehmen im Sinne von nach mir die Sinnflut, was jetzt noch zu bekommen ist. Also die Menschen individualisieren gerade sogar noch stärker. Und sehen zu, dass sie eher noch Geld oder ein kleines Häuschen beiseite schaffen, damit die Kinder dann durch die Klimakatastrophe besser hindurchkommen. Auch wenn sie real sagen, es wird schon nicht so schlimm werden. Ihre Handlungen deuten viel stärker darauf hin, dass sie sich noch stärker aus der Solidarität verabschieden. Das sieht man gerade in den USA, wie auch in Deutschland, so dass die Parteien gerade in den Umfragen gewinnen, die sagen, wir wollen nicht so viel für den Klimaschutz machen, sondern vielmehr für die Industrie, den Standort und so weiter. Ich bin leider in dieser Hinsicht gerade sehr pessimistisch.
Noch eine kleine letzte Frage. Ich bin jetzt zu einem Essen eingeladen und so ein gekränkter Mensch sitzt mir gegenüber. Der Tipp des Soziologen aus Ihren vielen Interviews, was ist die beste Form, mit dem umzugehen?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich nicht ratsam, die anderen zu rügen und sie auf ihren Fehler hinzuweisen in einer bevormundenden oder moralisch überlegenen Art. Ich denke, dass das die größte Element ist, was diese Emotionalisierung nach oben treibt, sondern ich würde eher immer sagen, warum ist dir das so wichtig? Was ist daran so wichtig? Kurzum, nie den Gesprächsfaden abreißen lassen.
Vielen Dank. Das war das Gespräch mit dem Soziologen Oliver Nachtwey, Mitautor des Buches Gekränkte Freiheit, das er zusammen mit Caroline Amlinger geschrieben hat.
NDR Kultur.